Das Lachen der Täter, Breivik und andere, Psychogramm der Tötungslust, so lautet der Titel eines Buches, 2015 erschienen, geschrieben von Klaus Teveleit. Und dieses Buch arbeitet mit der Zusammenstellung zahlreicher Zeitungsartikel eben zu Gewalt und dem Agieren der Täter. 5 Jahre später sind wir Ende des Jahres 2020 mittlerweile in einem mehrere Monate dauernden Prozess gegen den Attentäter des antisemitischen und rassistischen Anschlags im Oktober 2019 in Halle. Und mit diesem Prozess vor dem Oberlandesgericht Naumburg ist auch der Täter in der Öffentlichkeit, wenn auch durch eine starke Nebenklage, durch viele Überlebende und Betroffene, die vor dem Gericht aussagen, immer wieder entkräftigt in seinen Versuchen, sich dort selbst darzustellen, in der Art und Weise, wie der Täter des Anschlags vor Gericht auftritt, zeigte sich immer wieder, dass er lacht. Der Anwalt der Nebenklage, Gerrit Onken, fasst das in einem Artikel auf Zeit Online mit den Worten: Sein Lachen ist Menschenverachtung, und Gerrit Onken wird dort weiter zitiert: Was der Angeklagte im Prozess von sich gibt, ist kein Zufall. Sein Verhalten und seine Äußerungen sind ihm vollkommen bewusst, es ist geplant. Aus seinem hämischen Lachen spricht auch eine tiefe Menschenverachtung. Über das Lachen dieses Täters, aber auch nochmal allgemein über die Inhalte dieses Buches möchte ich jetzt sprechen mit dem Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker Klaus Teveleit. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Frau Klinkmann.
Wenn wir nochmal darauf zurückschauen, dass Sie 2015 dieses Buch veröffentlicht haben, würde ich gerne damit anfangen, Sie zu fragen, was hat Sie vor 5 Jahren dazu gebracht, sich mit dem Lachen der Täter auseinanderzusetzen, und welche Täter sind hier überhaupt gemeint?
Ja, Breivik haben Sie schon genannt, ne, den norwegischen Attentäter, von dem die Überlebenden seines Attentats auf Utøya berichten, dass er beim Morden selber gelacht habe, beim Schießen, und besonders dann, wenn er auf schon tote Opfer nochmal geschossen hat, nahe herangegangen ist, um das, was ich den blutigen Brei nenne, herzustellen, den diese Täter sehr gerne sehen wollen, herstellen wollen, und dann in ein wildes Gelächter ausbrechen, so als würde sie diese Tat befreien. Lachen der Täter 2015 ist da eine Art Fortsetzung eines Buches, das ich früher geschrieben habe, die Männerfantasien von 1978 erschienen, wo ich die Taten der deutschen Freikorpssoldaten im Ruhrgebiet bei Niederschlagung der Arbeiteraufstände beschrieben habe. Da ist mir dieses Lachen auch schon aufgefallen. Ich bin dem aber in dem Band nicht zentral nachgegangen. In den Jahren danach, denn die rechten Attentate in der Welt und Morde sind ja nicht zurückgegangen, sondern permanent in verschiedenen Weltteilen weitergegangen, ob in Guatemala, ob in Indonesien, ob in Zentralafrika mit Kindersoldaten. Wir haben ganz viele Fälle auf der Welt inzwischen, die ich dann, als ich wieder darauf aufmerksam wurde, gesammelt habe und dann in diesem Lachen der Täter versammelt. Aber es ist ein Strom, ein Hauptzug dieser Täter, von dem ich dachte, den sollte ich nochmal in einer extra Arbeit zusammenfassen. Und das habe ich im Lachen der Täter gemacht. Also dieses tötende Lachen als eine Art, jetzt nicht nur Menschenverachtung, wie der Anwalt sagt, das ist da natürlich auch drin, aber man kommt da besser ran, wenn man es beschreibt, als eine Feier des eigenen Selbst, als das Gefühl einer Körperganzheit, die diese Täter sonst nicht haben. Es handelt sich ja meistens um zerrissene Typen, körpergestört, irgendwann beschädigt in ihrem Aufwachsen, in der Jugendlichkeit, entweder in militärischen Verbänden. Meistens passiert dieses Lachen in Verbänden, in der Gruppe. Irgendeine Macht erlaubt das, ein Führer, ein Kommandeur. Wenn das nicht da ist, machen die Leute das alleine, wie der Stefan B. in Halle, jedenfalls zuerst scheinbar alleine, jedenfalls die Tat. Er lacht auch in seinem Video nicht bei der Tat, sondern da geht ihm ja alles schief. Da verflucht er sich eher als Flasche, als Loser, dem alles misslingt. Inzwischen wissen wir, da können wir gleich drauf kommen, dass er doch im Zusammenhang eines Netzes, eines elektronischen Netzes da gehandelt hat, dass ihm so etwas wie die Körperganzheit, die diesen Leuten im Gefühl fehlt, die sie durch Gewalt herstellen wollen, dass er doch mit sowas verbunden war.
Die Frage der Netzwerke, der Gesellschaft, aus der dieser Täter des Anschlags in Halle kommt, ist eine, wo ich beim Lesen Ihres Buches »Das Lachen der Täter« so einen Rückschluss gezogen habe darauf, dass er sich auf diesen Imageboards bewegt hat, in der Internetkultur bewegt hat, die auch ganz zentral Inhalte transportiert über sogenannte Memes, also eine visuelle Form, oft mit Text verbunden, die auch ganz zentral den Witz hat und die Parodie. Und sie schreiben in »Das Lachen der Täter« über das Witzemachen, dass das Witzemachen die Gesetzmäßigkeit der Dinge, die Gesetze außer Kraft setzen würden. Sie führen an, das, was der Theatermacher Milo Rau im Kontext des Genozids in Ruanda als Hate Radio beschreibt, mit den Worten: »Ihr dürft hier tun, was immer ihr wollt, kein Gesetz wird euch hindern. Der Witz solcher Rede führt nicht nur direkt ins erlaubte Morden, er wird programmatisch.« Ja, was sagen Sie zu diesem Zusammenziehen quasi davon, dass Witz und sich lustig machen ja auch in einem weiteren Umfeld dieses Täters eine wichtige Rolle gespielt hat?
Es gibt natürlich sehr verschiedene Formen des Lachens. Ja, Milliarden bei den einzelnen Menschen verschieden. Aber bestimmte auch Formen, auch die sich bei einer bestimmten Sorte Leute wiederholen. Man kapiert das vielleicht am einfachsten, wenn man etwas heranzieht, was die meisten Leute kennen. Eine Art von Gruppenlachen an dem, was sich Stammtisch nennt, oder in bestimmten Gruppierungen. Wenn dieses Lachen da ausbricht, 10 oder 12 Leute, ein bestimmtes Opfer, sage ich jetzt, das sie im Blick haben, lächerlich machen und in dieses schallende Gelächter ausbrechen, das ist eine Emotion, die beseitigt alle anderen Emotionen. Das hat die Funktion für diese Gruppen, dass sie nicht mitfühlen brauchen, dass keine Empathie auftaucht mit den Opfern, dass dieses Lachen in der Gruppe ist so übermächtig, dass es jede andere Emotion wegschwemmt und ergibt ein ungeheures Gefühl von Stärke, das diese Leute meist nicht haben. Es handelt sich ja meist um eher sich schwach fühlende, beschädigte Leute, die sozial auch meist den Boden unter den Füßen verloren haben oder dabei sind, ihn zu verlieren, die nach Stärke suchen. Das ist dieses Gruppenlachen, einzeln sehr schwer herstellbar. Aber das Netz, das Sie eben angesprochen haben, hilft inzwischen, dieses Gefühl zu erzeugen, auch beim Einzeltäter. Nicht umsonst bezieht sich der Stefan B. primär auf den Attentäter in Neuseeland, in Christchurch, der 52 Muslime ermordet hat und dabei sich gefilmt hat. Das ist inzwischen zentral für diese Taten. Das hat er ja auch versucht. Und hätte Breivik eine Kamera dabei gehabt, hätte er es wahrscheinlich auch gemacht. Also alle Täter, die heute so vorgehen, fühlen sich sozusagen aufgerufen, diese Taten gleich ins Netz zu stellen und mit dieser jetzt gar nicht mehr imaginären, sondern tatsächlich vorhandenen weltweiten Community von rechten Leuten, die früher mehr isoliert in ihren Kellern oder Einzelzimmern hockten, diese nicht mehr imaginäre Verbindung herzustellen. Das Netz ist eine tatsächliche Macht. Dieses Lachen bekommt dadurch eine ungeheure Resonanz. Das heißt, dass, wenn man sich dabei filmen kann, potenziell Millionen von Leuten mitlachen. Und das sagt dieser Täter ja auch, ohne das Film wäre diese Tat gar nichts. Und inzwischen haben ja mehrere Leute, Journalisten auch untersucht, seine Netzverbindung und die Verbindung, die er in der eigenen Umgebung hat. Also durchaus kein isolierter Täter, sondern jemand, der diese Tat inszeniert hat, um diese Resonanz in diesem rechten Umkreis zu finden. Und darin liegt eine ungeheure Gefährlichkeit.
Sie haben Ihr Buch »Das Lachen der Täter« untertitelt mit »Psychogramm der Tötungslust«. Und wenn wir uns genauer damit beschäftigen, was ist dieses Psychogramm, das Sie da analysieren, dann zitiere ich Sie einmal nochmal zum Lachen. »Das Dauergekicher ist der Selbstausdruck jener, die nicht wissen, wohin und zu wem sie gehören. Die Leere, in der sie leben, lautet auf Ha-Ha-Ha-Ha-Ha endlos im Kreis. Das Gelächter als körperlich-muskulärer sowie auch psychischer Akt hat die Funktion, die Leere augenblicklich zu füllen, sie anzufüllen mit irgendetwas, das sofort spürbar und erleichternd ist. Ha-Ha-Ha. Es hat, das scheint offensichtlich, die Funktion, die Wahrnehmung dieser Leere zu verhindern. Sie würde traurig machen, gelacht wird, ganz buchstäblich, um nicht zu weinen, um nicht zu schreien, um nicht zu implodieren in die innere Leere hinein, in der es halt, ich weiß nichts, ich bin nichts, ich habe keinen Ort, ich habe niemanden, an den oder die ich mich wirklich halten kann. Daran anschließend die Frage, diese Art und Weise, wie Sie den Täter darstellen als ja jemand Verunsichertes, Sie benutzen immer wieder die Begriffe Körperganzheit. Was ist denn diese Konstituiertheit, die Sie da festschreiben?
Ja, ich spreche ja vom Fragmentkörper, das ist aus der Psychoanalyse, aus der Kinderpsychoanalyse vor allem entwickelt der Begriff. Bei jedem Einzelnen kann man zeigen, dass auf sehr verschiedene Weise diese Fragmentierung des Körpers irgendwann in der Entwicklung eingetreten ist. Also keine libidinöse Besetzung der Körpergrenzen, Unsicherheit, wo hört der eigene Körper auf, wo fängt die Welt an. Das, was dieser Schwindel, das Schwindelgefühl, das Gefühl, der Boden wird unter den Füßen entzogen, dieses Gefühl findet man bei all diesen Tätern in verschiedener Weise. Handeln aus irgendeiner Isolation raus und versuchen eine Sorte Weltanschluss bzw. Selbstbemächtigung durch diese Tat und dieses Lachen bei der Tat, indem sie andere vernichten. Das sind Züge von bestimmten Zerstörungen, die manche Körper erfahren haben, lassen sich nicht anders beheben als durch Gewaltakte, weil diese Körper zu freundlichen Verbindungen, freundlichen Beziehungen, mit denen andere Menschen sich helfen aus ihrer Einsamkeit, zu denen sie nicht mehr fähig sind. Und dann liegt der Griff zur Waffe nahe als Zentralobjekt, zur Selbstbemächtigung, zu einem Gefühl, da zu sein, real zu sein. Diese Attentäter leben in einer Art halluzinativen Zustand, in einer Sorte Irrealität mit sich und der Welt in ihren Beziehungen und sie versuchen sich eine Sorte Realität zu schaffen. Und wenn der Grad ihrer Zerstörtheit und Isolation an einem bestimmten Punkt erreicht hat, können sie das nicht mehr anders lösen als durch den, wie auch der Attentäter von Halle, Entschluss zu töten. Der ist zentral. Wenn sie losgehen, haben sie alle beschlossen vorher, sie wollen töten. Das lässt sich bei allen sogenannten und immer falsch bezeichneten Amokläufern, die nämlich keine sind, nämlich genau geplant, der Entschluss zu töten, den findet man bei dem Halle-Attentäter auch. Deswegen die Frage, warum erschießt er diese zwei noch, nachdem er nicht in die Synagoge hereingekommen ist, lässt sich von da beantworten. Er wollte unbedingt noch wen erlegen, sonst wäre die ganze Geschichte völlig sinnlos gewesen. Und dann nimmt er halt die zwei, die sich zufällig bieten, weil die anderen nicht rankommt. Aber die Tötung ist nicht zufällig, die hat er vorher beschlossen.
Ich spreche mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit. Gerade klang an dieses Konzept, auf das Sie zurückgreifen, des fragmentierten Körpers und dem Versuch, Körperganzheit herzustellen durch Gewalt gegen andere. In den Beschreibungen, die Sie dafür finden, kommt auch vor, eben, dass eine innere Leere zu spüren sei, dass der Körper fragmentiert ist. Beim Lesen habe ich dabei gedacht, gerade das Fragmentarische, das Ortlose, das Unvollständige sind ja Zuschreibungen, die in antisemitischen Projektionen getroffen werden, die quasi auf die Juden projiziert werden. Inwiefern spielt das denn auch eine Rolle bei Ihren Überlegungen?
Auf wen das jeweils, Sie nennen es, projiziert wird, kann man so sagen. Antisemitismus, der Halle-Attentäter nennt ja zwei. Feminismus und hinter allem stecken die Juden. Was er in seinem selbstgefilmten Video sagt, das ich gesehen habe. Man kann auch der Attentäter in Norwegen nennt die Muslime. Muslimische Attentäter nennen die Christen. Es ist tatsächlich bis zu einem gewissen Grad austauschbar, wer da genannt wird. Es können auch Schwarze sein, andere Rasse. Ein Punkt, der sich am ehesten wiederholt bei allen, ist tatsächlich die Ablehnung von Frauen, beziehungsweise die Angst vor Frauen, die gar nicht persönlich festgemacht ist, sondern so an einem, dieser ganze Bereich von Weiblichkeit hat immer was Verschlingendes mit Sumpf und Breien und Körperauflösenden zu tun. Dahinter steht nicht nur die Angst vor der Leere, das ist das eine, was ich beschrieben habe. Das andere, Zentralangst der sogenannten Faschisten oder rechten Leute, ist die vor Körperauflösung. Das findet man bei allen. Und da schälen sich für sie zwei Hauptfeinde heraus, man kann sagen, Juden und Frauen. Antisemitismus und Antiweiblichkeit steht im Zentrum bei fast allen, aber Antiweiblichkeit bei allen. Ob das die amerikanischen Incel-Leute sind, ob Attentäter hier, ob bei Breivik, der 120 Seiten schreibt in seinem Manifest Vorschriften, wie Frauen sich zu verhalten haben, Vorschläge, Frauen zu entsorgen, in KZs zu beseitigen. Das heißt, der Zentralpunkt da ist, Frauen verlangen Gleichheit. Andere politische Leute verlangen auch Gleichheit oder Gleichberechtigung. Genau das hält der Fragmentkörper nicht aus. Er hält in seiner Zerstörtheit, in seiner Bedrohtheit, Angst vor Körperauflösung die Welt nur aus, wenn sie streng hierarchisch geordnet ist. Mit Befehlen möglichst und genau dem Platz, an dem man steht, und das muss hergestellt werden, mit Gewalt und Waffen, und wenn das erreicht ist, kann er befreit auflachen. Frauen stellen allein dadurch, dass sie sagen, Menschen sind gleich, wir wollen Gleichheit, diesen Körpertyp total in Frage. Deswegen stehen sie dort im Zentrum der Feindbilder.
Frauenhass und Antifeminismus also als ein zentraler Bestandteil der Ideologie des Täters, auch von Halle, anderer rechter Täter. Sie haben das schon beschrieben in Ihrem Buch Männerfantasien von 1977 und sind damit auch immer wieder ein Bezugspunkt, auch zum Beispiel für Andreas Speit und Jean-Philippe Beck, die vor kurzem veröffentlicht haben, ein Buch, in dem es vor allem auch um den Attentäter von Halle geht. Das Buch trägt den Titel Rechte Ego-Shooter, von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat. Und wir haben mit Andreas Speit vor einigen Tagen gesprochen über die fehlende Beachtung des Motivs Antifeminismus, Frauenhass, wenn es um eine mediale Bearbeitung des Anschlags in Halle geht. Und wir hören einmal Andreas Speit.
Der Antifeminismus wird dort kaum wahrgenommen. Das ist leider ein Phänomen, das wir auch schon seit Jahren kennen, weil eigentlich der Antifeminismus, wenn wir uns anschauen, welche Vorbilder der Attentäter nämlich in Halle gehabt hat, dort eine ganz große Rolle spielt. Sie sind global vernetzt. Die Szene, sie inspiriert sich gegenseitig über die verschiedenen Chats und sozialen Medien. Und dort spielt der Hass gegen Frauen eine enorm große Rolle. Dort ist enorme Rhetorik zu finden gegen Frauen mit sexuellen Gewaltfantasien und gleichzeitig schwärmerischen, jungfräulichen Träumen, wie doch die junge Frau am besten sein sollte. Also es ist eine ganz tiefe Triebfeder. Und wir haben auch ein wenig den Eindruck, dass das wirklich als Triebmoment bei dem Täter nicht so wahrgenommen wird. Und das sage ich deswegen so deutlich, weil wir da auch ein wenig Klaus Hebeleit folgen, der schon sehr früh in Männerfantasien dargestellt hat, wie wichtig rechten Männern der Hass und die Vernichtung von Frauen ist. Und dass das dann aber in der Tat eskalieren kann. Und das merkt man dann ja auch, dass er quasi willkürlich dann in alle um sich herum schießt, weil es ihm jetzt nur noch darum geht, Mann sein zu wollen, töten zu wollen, töten zu wollen, töten zu wollen, um selbst wieder wert zu werden. Das ist ja im Übrigen auch der Grund, warum wir den Titel gewählt haben, Rechter Ego-Shooter. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Ego-Shooter-Spiele. Aber sie wollen natürlich ihr eigenes Ego stärken. Eigentlich, der Attentäter sagt das selber, fühlt sich als Loser und will durch die Tat endlich jemand werden. Und das wird er ja nicht, er scheitert letztlich. Aber deswegen haben wir den Titel gewählt, weil es eben diese Doppelwürdigkeit hat. Es spielt auf die Ego-Mentalität an und auf die Ego-Spiele.
Das sagt der Rechtsextremismusforscher Andreas Speit. Jetzt gerade bin ich im Gespräch mit Klaus Teveleit. Speit hat jetzt angesprochen, Antifeminismus, er bezeichnet es als Triebmoment und er betont auch nochmal das Ego in Ego-Shooter, also dass die Ich-Werdung darüber funktioniert, zu töten. Was sagen Sie denn zu diesem Antifeminismus als einen Triebmoment zu deklarieren?
Ich stimme natürlich dem weitgehend zu. Ich würde nur sagen, es ist nicht Antifeminismus, sondern Antiweiblichkeit. Das geht viel weiter. Es wendet sich ja nicht nur gegen Feministinnen, auch also die Alltagsgewalt von Männern in Familien und so weiter richtet sich ja überwiegend gegen Frauen, die gar keine Feministinnen sind, sondern einfach gegen die Tatsache Frau, die als bedrohlich empfunden wird aus Gründen eben nicht nur Hass, sondern Angst. Im Zentrum, im Kern bei diesen Tätern steht eine Angst vor Weiblichkeit und vor anderen Körpern, überhaupt vor Körperberührung, vor Vermischung. Sie wollen nämlich Vermischung, weil sie Angst haben vor den eigenen Gefühlen. Deswegen auch nicht nur innere Leere, sondern ich sage ja auch, sie fühlen sich angefüllt, wo sie immer von Sumpf, Schleim und Brein reden. Mit ihrem inneren Schleim, Sumpf, Brei, dem undifferenzierten Körperinneren von Organen und Scheiße, Blut und Scheiße, ist in den meisten halluzinativ vermischt bei ihnen. Sie fürchten das eigene Innere sowohl wie die Vermischung, die von außen droht. Und die vermischende Kraft in der Körperlichkeit sind natürlich Frauen. Im Sexuellen und in allen erotischen Ausstrahlungen, die von ihnen ausgehen. Liebe ist ja nichts anderes physisch als eine Form von Körpervermischung. Das sind Dinge, die angsterfüllten Körper nicht aushalten. Und Ego würde ich nicht sagen. Ich nenne sie ja nicht zu Ende Geborene. Eine andere Beschreibung für den Fragmentkörper. Sie sind behindert trainiert worden bei der Ich-Bildung. Das Ich ist gar nicht richtig ausgebildet. Deswegen würde ich Ego hier sehr in Anführungszeichen nur benutzen. Lieber sagen, sie wollen Körperganzheit herstellen mit ihrem Gewaltakt. Dann hat man es noch etwas genauer.
Wenn man dem jetzt folgt, wie sie das ganze Phänomen fassen, dann finde ich es dem quasi hinzuzufügen, dass wir uns aktuell in einer Zeit befinden, in der der Täter des Halle-Anschlags vor Gericht steht, vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Und es ganz wichtig ist, welche Öffentlichkeit bekommt dieser Prozess, inwiefern können vor allem auch die Betroffenen, die Überlebenden dort zu Wort kommen, aber eben auch, was ist dieser Täter, was hat ihn zu seiner Tat motiviert, was sind die Ideologien, was sind die Netzwerke, die dahinter stehen. Ein Bestandteil dieses Gerichtsprozesses ist die Feststellung, ob dieser Täter zurechnungsfähig ist und damit auch, ob er straffähig ist. Und dafür werden Psychologen, Psychologinnen, Psychiatrinnen, Psychiater engagiert, die dann ein Gutachten erstellen. Jetzt würde ich Sie gerne abschließend auf diesen Komplex guckend nochmal fragen, inwiefern bewerten Sie denn solche juristischen Gutachten, die sich ja aber eben auch mit der Psyche des Täters auseinandersetzen?
Diese Gutachten sind natürlich wichtig und richtig, dass man sie einholt. Aber sie haben meistens in ihrem Urteil, das sie dann fällt, in der Begutachtung des Täters, den Fehler, dass sie den Täter mit einem Patienten verwechseln. Das hat man sehr genau sehen können am Fall Breivik. Da haben die ersten Gutachter gesagt, der Mann ist verrückt. Der ist nicht strafmündig, den kann man in der Weise nicht aburteilen. Das wurde dann aufgehoben, unter anderem auch mit Hilfe von Breivik selber, der sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, als verrückt dargestellt zu werden, als pathologisch einfach, als sozusagen in Anführung als Patient. Denn niemals würde sich einer dieser Täter auf die Couch eines Psychiaters oder Psychoanalytikers legen. Im Gegenteil, sie fühlen sich stark, sie fühlen sich als Retter der Welt. Als Helden, genau umgekehrt von ihnen aus gesehen. Wir sind die Kranken. Wir sind die, die auf dem falschen Weg sind. Wir sind die, die Muslime reinlassen. Wir Norwegen, die Juden reinlassen und nicht auch die Schwarze reinlassen ins Land, die 1 Million Flüchtlinge willkommen heißen. Das ist krank in ihren Augen. Sie sind heil, sie sind stark, sie sind die Retter und wollen keinesfalls als Pathologen und krank gesehen werden. Und es wird bei dem Halle-Täter genauso gehen. Gutachter werden vielleicht sagen, der ist nicht straffähig, weil er verrückt ist. Diese Feststellung hindert die sogenannten Verrückten, wie wir ja auch an den Nazispitzen Hitler und anderen Leuten gesehen haben, ja keineswegs daran, große gewalttätige Helden zu werden und fast ganz Europa zu unterwerfen. Kein Mensch zweifelt daran, dass Hitler pathologisch war. Aber was sagt das? Er ist kein Patient. Diese Leute bewaffnen sich, legen sich einen Körperpanzer zu mit Drill, schützen sich gegen andere, nennen ihre Haupttruppe Schutzstaffel SS, nicht umsonst, und gehen dann auf den Rest der Menschheit los und sind absolut strafmündig.
Weil Sie eine Pathologie Hitlers ansprechen und auch nochmal auf eine gesellschaftliche Ebene zu kommen in diesem Gespräch, sei Adorno zitiert, der 1944 sagt, die klinische Annahme einer Pathologie Hitlers mag am Ende sogar zutreffen, aber deren Missverhältnis zu dem objektiven Unheil, das im Namen des Paranoikers über die Welt geht, macht die Diagnose lächerlich. Also diese Pathologie, die klinische Annahme einer Pathologie mag am Ende sogar zutreffen. Sie bezieht aber nicht ein eine gesellschaftliche Komponente. Und bei dem, was Sie gerade gesagt haben, gibt es ja genauso in der Bearbeitung dieser Täterschaft ein ganz klares Pathologisieren und damit ein Externalisieren, also zu sagen, ja, die sind ja verrückt und paranoid und damit stellen wir sie von uns weg. Inwiefern braucht es denn da ein Begreifen der gesellschaftlichen Dimensionen, die das hat?
Ja gut, was ich eben schon gesagt habe, es liegt kein Widerspruch darin, pathologisch zu sein und trotzdem eine Partei zu gründen, die die Welt beherrschen will und das auch weitgehend fertig bekommt. Also die Pathologisierung, wenn das dabei bleibt, zu sagen, der ist verrückt, das schiebt nur weg. Man muss dann aber das in die andere Richtung drehen und sagen, wo ist dann das Gesunde in der Gesellschaft? Nicht zu Ende Geborene, wie ich den Typ nenne, sind wir ja alle erstmal selber als Babys. Und jemand muss uns daraus helfen, bei der sozialen, bei der zweiten oder dritten Geburt und so weiter. Je weiter wir damit kommen und wir kommen damit weiter über Beziehung, durch Hilfe von anderen, und durch die Möglichkeit, soziale alle beteiligt sind, eine gewisse Menge Paranoia, sich verfolgt fühlen oder bedroht fühlen. Das hat jeder. Und den Schreck, wenn man um die Ecke biegt und steht vor jemand Fremdem, den man da nicht erwartet hat, das kann jedem passieren. Das teilen alle. Also bloß zu pathologisieren und zu sagen, die sind krank, das schiebt nur weg. Wir müssen die eigenen unfertigen Teile und die eigenen Krankheitsteile und